Schönen guten Abend, Morgen, Mittag, Tag. Die beleuchteten Brüder begrüßen euch alle recht herzlich und mit voller Freude im Herzen zu unserer neuen Folge, die einen Namen tragen wird, der uns jetzt noch nicht ganz bekannt ist. Ich bin nicht alleine hier, mir digital zugeschaltet ist Benny. Hallo Benny.
Hallo,
hallo
Tim.
Hallo. Ich grüße dich, mein Freund. Schön, dich zu sehen. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, haben wir uns wirklich in echt gesehen und haben mal wieder so einen richtigen Quality-Tag/Abend miteinander verbracht.
Ja, das stimmt.
Das ist selten.
Also das war sehr schön. Wir sind sehr, sehr lange spazieren gegangen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Durch einen zunehmend kühlen, aber anfangs doch lauen Frühlingsabend.
Und haben gebabbelt.
Wir haben gebabbelt und dann haben wir Cocktails getrunken.
Ne, vorher haben wir noch geile, fancy Pseudopizzen gegessen.
Sandwich-Pizza.
Ja. Ja, genau. Und dann haben wir Cocktails getrunken in der Barcelona. Und die sieht genauso aus, wie man sie sich vorstellt.
Ja, mit Leerzeichen zwischen Bar und Barcelona. Mit lauter schlechten Wortspielen auf der Karte. Das war wunderbar. Das ist auch der Grund, glaube ich, warum du vorhin gesagt hast, es ist seltsam, aber wir müssen schon wieder einen Podcast machen.
Ja, aufnehmen. Das war nicht vorhin, das war vorgestern. Aber
vorgestern.
Zeit ist ein Schall.
Fängt auch mit Vor an. Schall, Zeit ist Schall. Zeit. Okay, also auf jeden Fall könnte man den Eindruck haben, warum eigentlich Podcast? Weil wir
so viel gequatscht haben.
Aber eben.
Und genau, jetzt ist der Podcast keine 2 Minuten alt und schon haben wir die Physik revolutioniert, indem wir gesagt haben, Schall gleich Zeit.
Ja.
Das, so hat nicht mal Stephen Hawking die Welt mal betrachtet.
Ich glaube, das ist das Puzzlestück, was ihm noch gefehlt hat für ein zufriedenes Leben.
Und wir kommen ein paar Jahre zu spät damit. Mist.
Ja.
Aber es, vielleicht gibt es ja...
Und wir haben es einfach so aus dem Ärmel geschüttelt. Das hätten wir auch vor Jahren schon machen können. Dann hätte es ihn noch erreicht.
Ja. Wie? Wie hätte ihn das erreicht? Wie hätte Stephen Hawking davon erfahren? Das möchte ich gerne wissen.
Ja, uns wäre das wahrscheinlich aufgefallen, dass, genauso wie es jetzt uns aufgefallen ist, dass das Puzzlestück ist, das ihm zu seinem glücklichen Leben fehlt. Und dann hätten wir Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, damit ihn das erreicht, weil wir ihn gerne glücklich machen wollen. Wir wollen, dass Stephen Hawking, hätten gewollt, also... Ja, vielleicht haben wir es auch damals gewollt, als er noch gelebt hat.
Ich hatte jedenfalls nichts dagegen einzuwenden.
Dass er ein glückliches Leben hat.
Ja.
Ja, ich auch nicht. Aber wir haben auch nichts dafür getan. Aber wir hätten es getan. Ach, keine Ahnung. Christian Ulm ist in den
Schlagzeilen. Alter, ja, meine Güte. Ich habe es auch aufgeschrieben. Und zwar mit den Worten Christian Ulm, what the fuck? Oh,
ja, ist da draußen eigentlich irgendjemand?
Ich hätte so schwören
ist da
können.
Irgendjemand, auf den man sich verlassen kann?
Ich hätte so schwören
kann.
Können, dass der einer von den Guten ist.
Ja.
Aber das ist ein richtig ekelhaftes Schwein.
Ja. Und ich hoffe, wir verrennen uns jetzt nicht wie bei Gil, aber ich glaube nicht.
Nein. Da, also, nee. Deutlich vertrauenswürdige Zeugen. Und das erklärt es auch, dass diese Trennung, die kam ja für die Öffentlichkeit aus dem Nichts. Ich erinnere mich noch wirklich, wie ich im HVV-Infoscreen davon erfahren habe, dass sich Colleen Fernandes und Christian Ulm getrennt haben. Und ich dachte, was?
Ja.
Die? Ich dachte, die sind so ein Vorzeigepärchen wie Steffi Graf und Andre Agassi.
Ja, die trennen sich bestimmt auch bald. Ja, tatsächlich, stimmt. Und das kam aus dem Nichts und jetzt weiß man warum. Mhm. Es ist traurig, es ist...
Erzähl doch mal bitte ganz kurz, falls das nicht alle mitgekriegt haben.
Erzähl du mal, ich erzähle immer zu viel.
Also, ich habe mich nicht sehr intensiv damit beschäftigt. Das ist heute erst passiert, am 19. März, mittlerweile 19.55 Uhr. Die Nachricht ist vielleicht 6 Stunden alt oder so. Offensichtlich hat Christian Ulm unter einem falschen Namen im Internet Fake-Sex-Videos und Nacktbilder, also Fake-Nacktbilder von Colleen Ulm verbreitet mit der Nachricht, dass das echte Aufnahmen seien. Und das ist deswegen rausgekommen, weil sie hat immer versucht, das über die Plattformbetreiber löschen zu lassen. Das hat aber nicht zuverlässig funktioniert, wie man sich das heutzutage im Internet vorstellen kann. Und dann hat sie eine Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Und dann hat er ihr gebeichtet, dass er das gewesen sei. Und die Begründung, so wie ich das verstanden habe, war wohl, dass es ihn erregt hat, über seine Ehefrau auf diese Art sexuell zu verfügen. Und genau. Das finde ich.
Das Zitat aus ihrer Instagram-Story ist: Es habe ihn geil gemacht, mich jahrelang zu erniedrigen. Oh. Das ist ein Kink, der nicht gut ist.
Er habe sie digital vergewaltigt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat sie ihn jetzt auch angezeigt, oder? Hast du das auch so mitbekommen?
Ja, das ist die Nachricht, die ich als erstes gelesen habe, wo ich dann in diese Story reingestoßen bin.
Ja, mir hat sich alles umgedreht. Ich finde das so schlimm. Ich fühle mich auch richtig persönlich, nicht beleidigt, aber irgendwie so auf die falsche Fährte geführt.
Tja. Ja, so ist das mit Promis, ne? Da hat man dann so ein Bild von denen, man hat das Gefühl, man kennt sie vielleicht sogar gerade, aber jemand wie Christian Ulm, der so nahbar wirkt und so viel Humor hat, so intelligent ist. Und dann ist man auf der falschen Fährte. Und was macht das jetzt? Was bedeutet das? Heißt das einfach, dass man keine solchen Gefühle gegenüber Promis haben sollte, weil die trügen können? Oder ist es egal, weil am Ende sind das halt Privatpersonen und vielleicht machen die schlimme Dinge oder nicht. Und wenn man es nicht weiß, kann man es nicht wissen. Und wenn man es weiß, kann man urteilen. Aber das macht dann vor allen Dingen die Justiz hoffentlich.
Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass es da ein richtiges Vorgehen gibt. Es kann einem ja auch viel Gutes geben, wenn nicht so eine Scheiße passiert. Also es gibt ja immer wieder Green Flag-Menschen, sage ich jetzt mal, wo man einfach mitbekommt, das sind richtig stabile Leute, die haben gute Werte und vertreten die auch und das auf eine Art und Weise, dass man denen es auch abnimmt, so wie Keanu Reeves oder
genau, Pedro oder wie Pascal. Bis vor zwei Wochen Christian Ulm.
Ja, aber ja.
Das ist ja genau das Ding. Aber ist es nicht vielleicht egal, kann man einfach sagen, man projiziert auf solche Leute, dass, wenn man das von denen weiß, und wie immer ist es, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, das ist ja bestimmt ein sehr widersprüchlicher Mensch. Ich bin mir sicher, dass Christian Ulm viele gute Eigenschaften hat.
Weiterhin. Na klar.
Und das.
Aber ich finde, es gibt
deswegen
auch.
Deswegen ist das, die Menschen sind grau.
Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, wo ich mir gerade selber mit mir uneins bin. Gibt es Dinge, also die so schlimm sind, also gibt es ja auf jeden Fall. Wo ist die Grenze der Dinge, die so schlimm sind, dass es die guten Sachen überschreibt? Wie bei Hitler.
Mhm.
Hitler hatte bestimmt irgendwelche positiven Charaktereigenschaften, ja. Oder nicht? Also rein wahrscheinlichkeitsmäßig wird der, Ahnung, eine gewisse Höflichkeit vielleicht theoretisch an den Tag leben können.
Vielleicht war er tierlieb.
Mhm. Ja, ist doch was Positives. Aber das ist egal, weil er ist einfach der schlimmste Massenmörder des 20. Jahrhunderts.
Nee, ich würde sagen, es ist trotzdem immer noch gut, dass er tierlieb war.
Echt?
Besser, als wenn er nicht tierlieb gewesen wäre,
ja,
oder?
Ja, wenn du das so gegenüberstellst, ja. Es ist besser.
Also nehmen wir Hitler, wie er ist, mit Tierliebe oder Hitler, wie er ist, ohne Tierliebe.
Aber man muss irgendeinen Hitler nehmen.
Man muss einen Hitler nehmen.
Ja, dann nimmt man lieber den mit, aber du weißt doch, was
deswegen,
ich meine.
Deswegen, ich würde es gar nicht unbedingt fragen nach dem Überschreiben. Ich weiß total, was du meinst. Wann ist sozusagen jemand insgesamt unterm Strich nicht mehr
tragbar.
Redeemable? Ja. Aber, ja, genau, oder tragbar. Ich würde sagen, es gibt einfach Dinge, wenn du die tust, dann, also du musst ja dadurch nicht, ich würde jetzt nicht sagen, der muss in einem Erdloch verschwinden, deswegen. Und ausgepeitscht.
Wir reden jetzt von Christian Ulm oder so. Von Hitler.
Wir reden jetzt von Christian Ulm, ja. Und die viel interessantere Frage ist ja, was ist verzeihlich? Also es ist ja eine große Eigenschaft und Fähigkeit von Menschen, vergeben zu können.
Da können wir gleich weiter hingehen, aber ich würde schon sagen, dass er vielleicht mal zumindest eine Weile in einem Erdloch verschwinden sollte. So 10 Jahre oder so. Also ich finde, das ist schon erdlochwürdig, was er sich da geleistet hat.
Naja, also wir sind jetzt ja im Bereich der Öffentlichkeit und ich denke auch, dass Personen, die moralisch bankrott sind, weil sie Dinge getan haben, die nicht diskutabel sind, dass sie dann eigentlich nicht mehr wirklich ein Anrecht darauf haben oder es sich falsch anfühlt, wenn die weiterhin öffentlich positiv wahrgenommen werden und auftreten und Verträge bekommen und weiß ich nicht. Ich finde, dann ist mit deinem öffentlichen Leben irgendwie Schluss, weil du hast auch, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, ja, weiß nicht, hat man dann immer Vorbildcharakter? Was ist mit irgendwelchen Gangster-Rappern, die dafür gefeiert werden, dass sie gerade keinen Vorbildcharakter haben? Ich finde das nicht so ganz einfach, aber ich würde sagen, für mich, wenn ich jetzt irgendwie ProSieben join oder was auch immer wäre, ich würde jetzt einfach erstmal nicht Christian Ullmann stellen und fände das richtig. Wenn man jetzt in einem privaten Bereich ist, finde ich die Frage auch interessant, wenn jemand sich etwas wirklich Schlimmes zu Schulden kommen lassen, wie geht man eigentlich damit um? Ja. Ist das unverzeihlich und was bedeutet das? Werden die Leute dann ausgegrenzt, geschnitten und für den Rest ihres Lebens in die finstere Ecke gestellt? Oder gibt es eine Möglichkeit, über den Dialog, über Reue, über was auch immer, zu einem darüber hinwegzukommen?
Wir sind wieder bei Gil im Dschungelcamp im Grunde. Und ich glaube, das hat uns zumindest Folgendes gelehrt. Es ist wichtig, wie du selber mit deinem Fehler umgehst. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und das, finde ich auch, sollte man zur Grundlage dessen machen, wie man diesen Menschen begegnet. Wenn jemand aufrichtig Reue zeigt und aufrichtig darstellt, dass er, im Sinne von nicht der Mann, sondern der Mensch, verstanden hat, dass irgendwas, was die Person, was der Mensch gemacht hat, war richtig schlecht. Und aufrichtig Reue zeigt und sich aufrichtig entschuldigt. Ich finde, dann kann man diese Leute auch redeemen und dann kann man denen auf jeden Fall die Chance geben, ihren Worten Taten folgen zu lassen. Aber wenn das nicht gegeben ist, keine Vergebung ohne Reue.
Interessant. Also
das würde so einen moralischen Freifahrtschein bedeuten für Leute, die einfach Arschlöcher sind.
Ja, ich weiß, genau. In dieser Hinsicht wäre das ein sehr schlechter Feedback-Loop sozusagen. Also auf jeden Fall muss irgendwie die Schuld anerkannt, geklärt sein, offen dargelegt werden und von allen akzeptiert sein und es muss einen Moment der Reue geben. Aber es gibt auch gerade so in Filmliteratur gibt es immer wieder schöne Beispiele von bedingungsloser Vergebung. Das spielt auch im Christentum eine große Rolle, Vergebung. Und es gibt immer sehr, sehr eindringliche Szenen oder Botschaften, wo man sieht, dass es auch andersrum funktionieren kann. Dass einer Person vergeben wird, wo man eigentlich sagen kann, der kann man nicht vergeben. Und dass dadurch ein Heilungsprozess einsetzt und dass dadurch Reue entsteht und Einsicht entsteht. Das erfordert halt super viel Größe und kann nur von der Person, der das Leid angetan wurde, gemacht werden. Ich kann jetzt nicht Christian Ulm vergeben.
Richtig.
Das ist nicht meine Rolle in dieser Geschichte. Aber ich finde, das ist ein interessanter Vergebung.
Ja. Ich weiß auch, ich überlege auch gerade, ob Vergebung das richtige Wort ist, weil genau wie du sagst, also die Vergebung kann in dem Fall dann ja wirklich nur von seiner Ex-Frau kommen, weil die ja das einzige Opfer ist.
Ja.
Klammer auf, mal wieder eine prominente Darstellung von patriarchalen Verhältnissen, die die Rolle der Frau irgendwie nochmal so zementiert, was ja auch vielleicht falschen Jubel anzieht. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also, dass das ja auch nochmal genutzt werden kann in irgendwelchen Online-Bubbles von fragwürdigen Personen.
Es gibt auch.
Können wir vergeben? Müssen wir vergeben? Eigentlich muss er nur um ihre Vergebung bitten.
Also es gibt ja zum Beispiel so Prominente, die sich Fehltritte leisten, die sich dann bei ihren Fans entschuldigen.
Ja.
Die bei den Fans um Vergebung bitten dafür, dass sie vielleicht nicht ihre eigenen Standards erfüllt haben. Dass sie etwas vorleben auf der Bühne oder in ihren Äußerungen, dass sie selber brechen und dass sie sozusagen sich dafür entschuldigen, dass es ein Vertrauen gab. So wie du und ich vertraut haben darauf, dass Christian Ulm schon ein ziemlich stabiler Typ ist.
Ja.
Könnte er sich jetzt bei den beleuchteten Brüdern dafür entschuldigen, dass er unser Vertrauen irgendwie missbraucht hat? Aber andererseits hat er gar nicht nach unserem Vertrauen gefragt.
Nee, hat er nicht.
Also wirklich.
Also man kann Vertrauen bekommen, ohne dass man das möchte.
Ja, und deswegen frage ich mich, eigentlich ist er uns doch keine Entschuldigung schuldig. Es gibt ja dieses Ding einer öffentlichen Entschuldigung. Ich habe einen Fehltritt begangen. Es tut mir leid. Das ist schlecht. Ich möchte nicht dieses Vorbild sein. So, das hat ja auch eine gesellschaftliche Funktion. Und ja. Wenn solche Leute wie Gil oder Xavier Naidoo mit ihrem Scheiß davonkommen und immer wieder, dann zerbröckelt das ja auch so ein moralisches Fundament einer Gesellschaft.
Naja, die Frage ist, inwiefern Xavier Naidoo mit seinem Scheiß davonkommt. Ich meine, der macht ja nichts Justiziables, aber der hat ja nun auch keine richtige Karriere mehr. Also,
okay, dann bleiben wir bei Gil.
Wir bleiben bei Gil.
Hallo,
bei
Xavier Naidoo hatte doch ausverkaufte Konzerte, dachte ich.
Ja, das stimmt, aber es waren wirklich nur irgendwie so 2 oder 3 und seitdem macht er halt wieder gar nichts, außer seine komischen Demos da organisieren. Wo Anja Rützel einen fantastischen Text im Spiegel Online veröffentlicht hat über diese Demo. Das aus der Perspektive einer Person, die sich das in ganz, ganz vielen Livestreams von ganz links bis ganz rechts reinzieht, was man so von dieser Demo zu Gesicht bekommt und was man dafür gestalten sieht. Ganz empfehlenswerter Artikel. Gil, finde ich, muss sich aber bei uns entschuldigen, weil Gil auch uns, also uns im Sinne von die Leute, die sein Video damals gesehen haben und darauf reagiert haben, er hat die mit in Geiselhaft dieser Lügensituation genommen.
Das stimmt. Gil schuldet also uns auf jeden Fall eine Entschuldigung.
Genau, da ist eine öffentliche Entschuldigung total angemessen. Bei Christian Ulm würde ich sagen nicht. Der muss sich in allererster Linie vor seiner Ex-Frau rechtfertigen.
Ja, und vor dem Cardi.
Ja, und vor dem Cardi. Und interessanterweise ja in Spanien. Da hatten die ja, glaube ich, einen Wohnsitz. Da hat sie ihn angezeigt. Und Spanien ist ja durchaus bekannt für die sehr restriktiven, Frauenschutzgesetze.
Guter Move von ihr.
Ja, auf jeden Fall. Das war bestimmt keine leichte Entscheidung, damit jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie muss ja auch sich im Klaren sein, dass sie, sie haben auch, glaube ich, Kinder, oder? Haben die nicht Kinder?
Ja, die haben Kinder.
Also, ne, erstmal als, dass die Mutter den Vater verklagt, das macht man sich bestimmt nicht leicht, die Entscheidung. Und vor allem ist er ja beruflich bis auf Weiteres ruiniert damit. Ja, zu Recht, aber das muss sie ja mit irgendwie mit.
Ja.
Oh Mann, ey. Lass uns das Thema mal verlassen.
Okay, ich bin auch ein bisschen durch die kalte Küche mit reingekommen.
Ja, ich hatte es mir auch aufgeschrieben. Bevor ich es vergesse, ein bisschen ein Callback zur letzten Folge. Ich muss mich korrigieren. Ich habe fälschlicherweise, aber dafür voller Überzeugung behauptet, dass Stevie Nicks, die Sängerin der Band Fleetwood Mac, tot sei. Ist nicht so, die lebt. Ich war so sicher. Ich habe das erst auf dem Tribute-Konzert, von dem ich in der letzten Folge erzählt habe, durch eine kleine Google-Recherche rausgefunden, dass sie tatsächlich noch lebt. Weil ich eigentlich gucken wollte, wann die gestorben ist, weil ich mir so sicher war. Die lebt aber einfach noch. Lebe in Frieden. Stevie Nicks. Und dann würde ich dich gerne einmal fragen, wie findest du es denn, dass Banksy enttarnt wurde?
Oh ja, darüber habe ich noch nicht so eine richtige Meinung. Ich muss sagen, dass es mich relativ wenig interessiert hat. Ich habe jetzt gar kein Interesse daran, was ist das für ein Typ, wie sieht der aus oder so. Weil, also auch so ein bisschen, ich verstehe schon, das ist so ein Mysterium, Mysterien wollen gelöst werden, da gibt es Leute, die danach suchen und Journalistinnen, die das machen. Aber irgendwie denke ich, seht ihr da nicht so ein bisschen an so einem gemeinsamen Ast, auf dem alle zusammensitzen? Weil das ist doch einfach cool, es ist doch viel cooler, wie es war, als wie es ist, wenn er enttarnt ist.
Ich hätte gedacht, dass du da eine richtig emotionale Anti-Haltung gegen hast.
Gegen das Enttarnen?
Gegen das Enttarnen, weil wir haben ja vor ganz vielen Folgen schon mal über Banksy gesprochen und dass du irgendwie so die Art von Kunst ganz gut und spannend findest, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, ja.
Exit absolut. Through the Gift Shop und so, davon hattest du erzählt. Und dann muss das doch als jetzt, ich sag jetzt mal vereinfachte Banksy-Fan, muss das doch mega der Abfuck sein.
Nee, irgendwie denke ich, also ich finde, er hat einen ganz guten Run gehabt. Ich habe jetzt auch gar nichts Genaueres gelesen darüber, wer er, dass man eine Spur und Namen und so, aber es war jetzt auch nichts. Ja, jetzt weiß man halt, wer es ist, aber das ändert irgendwie für mich nichts. Ich weiß trotzdem nicht, wer es ist. Ich kenne ihn immer noch nicht persönlich, habe auch noch kein Foto gesehen. Und selbst wenn ich eins gesehen hätte, er sieht wahrscheinlich einfach aus wie ein Mensch. Schätze ich mal.
Hotzo hat gesagt, und ich finde es sehr, sehr, sehr passend, er sieht aus wie der leicht versoffene Trainer einer C-Jugendmannschaft im
Fußball. Hast du das Foto gesehen?
Ich habe das Foto gesehen, ja.
Okay. Ja, okay. Also ich finde, es spielt keine Rolle. Das ist halt ein Künstler, der seine krasse Berechtigung hat, der super interessant ist. Und irgendwie ist es fast egal. Ich fand es jetzt auch nicht so geil, dass man nicht wusste, wer es ist. Das hatte ja vor ihm hauptsächlich auch rechtliche Gründe, glaube ich.
Ja, aber meinst du, der macht weiter? Meinst du, es könnte sein,
dass er... Ich kann mir vorstellen, dass er damit irgendwie umgeht, auf eine interessante Art. Mhm. Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass er irgendwann so eine Iron-Man-Nummer macht und einfach kurz bevor er stirbt, vor die Presse tritt und sagt, ich bin Banksy und dann...
Vielleicht hat er das vor.
Vielleicht hat er das vor. Und ich weiß nicht, also ich habe jetzt auch so ein bisschen was noch über ihn in dem Zusammenhang gelesen und ich finde schon faszinierend an ihm, dass das ja so ein Typ ist, der gleichzeitig super dieses Street-Art-Ding die ganze Zeit am Laufen gehalten hat und glaubwürdig und authentisch war damit und in jedem Vorstadt Spießi-Wohnung hängt so ein Banksy an der Wand und es ist so ein Mainstream-Phänomen und es ist so zugänglich für alle und also diese Kombination aus subversiver, geiler, politischer Straßenkunst und Bernd und Henriette aus, weiß ich nicht, Lockstedt haben das auch bei sich in der Wohnung hängen.
Exit through the gift shop.
Ja, also der hat einen Spagat geschafft, der Mann. Aber richtig. Und der hat bestimmt ein sehr interessantes Leben bisher geführt. Aber wahrscheinlich auch ein ziemlich anstrengendes.
Ich weiß nicht, er hat jetzt ja nicht einen super krass hohen Output gehabt, oder?
Aber immer wenn er irgendwo war, er muss ja schon ein ziemliches Gewese drum gemacht haben, dass ihn niemand erkennt, dass ihn niemand erwischt und dass er hat ja wahrscheinlich sehr viele Leute, die ihn kennen, persönlich und auch sehr viele Leute, die ihn persönlich kennen, die wissen, dass er Banksy ist. Und das alles irgendwie zu koordinieren und im Griff zu haben, stelle ich mir anspruchsvoll vor.
Ich mag mir vorstellen, dass niemand, auch nicht in seinem Umfeld, wusste, dass er Banksy ist.
Also ein krasses Doppelleben.
Ja. Das auch würde ich irgendwie am coolsten finden. Ja, da das hast du recht, super anstrengend. Okay, ich bin überrascht. Ich dachte, du bist da, da irgendwie mehr emotional invested.
Nee, ich finde auch irgendwie so ein bisschen... Also ich weiß, er hat jetzt auch noch im Ukraine-Zusammenhang noch viel gemacht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, der hat auch sein Ding gemacht. Also es ist jetzt, ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt, ich fand das total interessant. Ich habe jetzt aber nicht das Gefühl gehabt, dass der jetzt noch groß noch ein Ding macht, was nochmal das toppt oder eine ganz neue Art der Kunst ist oder so, die irgendwie interessant ist. Deswegen ist es mir ein bisschen egal, ob er gar nicht jetzt in 10 Jahren oder vor 10 Jahren enttarnt wird. Ja, ich bin da etwas leidenschaftsloser, als du erwartet hättest, aber
du bist ein Pragmat.
Trotzdem eine Meldung. Kann man.
Lieber, also ich habe schon was darüber gelesen. Lieber Pragmat als Primat.
Ja. Sind wir auch Primaten? Wir sind doch Primaten.
Ja, schon. Aber wenn ich jetzt sage, du bist ein Primat, klingt das nicht wie eine Zustandsbeschreibung, oder?
Nee, und auch nicht sehr schmeichelhaft.
Nee, eben.
Du Primat.
Ich würde ja, und es wäre das Letzte, was mir einfallen würde, dir ein schlechtes Gefühl geben zu wollen.
Ja, hast du, glaube ich, noch nie absichtlich gemacht, oder? Du hast mich manchmal geneckt, du hast mich hingewiesen auf Unzulänglichkeiten oder Widersprüche,
ja.
Aber eigentlich nicht, damit ich mich schlecht fühle. Damit du dich gut fühlst vielleicht.
Aber ich glaube, es stimmt, dass nicht, dass dein potenziell Schlechtfühlen dazu geführt hat, dass ich mich gut fühle, sondern, das weiß ich nicht, einfach generell erhaben. Das kommt schon mal vor.
Kommt vor.
Aber dir Schlechtes wollte ich, glaube ich, noch nie. Nee. Kann ich ausschließen. Ich bin Good Guy.
Überall sind Knospen, der Frühling ist da. Ich freue mich. Ich habe heute eine Arbeitspause in der Hängematte gemacht. Du hast dich dezent nochmal auf deinen neuen Look gerade hingewiesen. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Mhm. Tim, rede bitte über deinen neuen Look.
Was möchtest du wissen?
Beschreibe dich uns.
Nee, ich beschreibe mich doch nicht selbst. Bist du blöd? Du musst mich beschreiben.
Naja, deine Haare sind krass kurz. Das ist alles. Und es sieht super seltsam aus. Du hattest früher schon mal so kurze Haare. Ich glaube, wenn der Bart ab wäre, der relativ lang ist, gemessen an dem, wie er auch schon war, wenn der Bart ab wäre, würdest du, glaube ich, ziemlich nah rankommen an dein 17-jähriges Ich.
Ich hoffe nicht. Und ich glaube auch, dass es nicht so ist, weil das letzte Mal, dass ich so kurze Haare hatte, das war mit 16. Ich weiß es genau, weil ich damals mal kurzzeitig in den Sommerferien mit 16 Jahren einen Irokesen hatte. Einen schwarz gefärbten Irokesen. So richtig an den Seiten ganz kurz rasiert und dann relativ lang in der Mitte diesen Iro halt. Und meine Mutter fand das fürchterlich. Mhm. Und dann hatten wir den Deal gemacht, dass wenn ich mir die Haare abschneide und diesen Irokesen also wegrasiere, dann darf ich mich tätowieren lassen mit 16. Und den Deal bin ich eingegangen. Und dann habe ich natürlich aber auch mein Teil des Deals eingehalten und da hatte ich auch so kurze Haare. Und ich kenne Fotos von mir, die habe ich sehr genau vor Augen.
Habe ich dich ungefähr kennengelernt?
Ja, bisschen früher würde ich sagen. Kann es sein?
Ja, weiß nicht genau. Aber du hattest später auch recht kurze Haare immer noch hin und wieder.
Ja, aber nicht mehr so kurz, auch nicht so kurz wie jetzt. Ja. Also das ist schon das Kürzeste seitdem. Und ich war kein hübscher 16-Jähriger, muss man sagen. So wirklich objektiv die Gesichtsform und auch Kopfform und Ohren und wie das alles, das hat nicht so gut zusammengepasst. Da ist es jetzt deutlich besser. Aber auch dank des Bartes,
okay,
weil ich habe ein richtig stranges Kinn. Ich habe eigentlich kein Kinn. Oder nur also sehr wenig Kinn.
Nein, ich sage ja nicht, du würdest genauso aussehen, aber wenn der Abwehr würde man denken, erstens, du siehst krass viel jünger aus.
Ja, das ist so.
Und man würde sich schon ein bisschen daran erinnern, natürlich, du bist ja auch ansonsten älter geworden, du hast weiße Haut bekommen, du hast ein paar Fältchen bekommen.
Weiße Haut, hast du gesagt?
Weiße Haut, das ist ein Euphemismus für ältere Haut.
Gefällt mir.
Also klar, man sieht das eine oder andere, die eine oder andere Falte. Es ist sicherlich so, dass du nicht mehr so aussiehst wie mit 16, aber ich glaube, man würde denken, oh krass, ja stimmt. Was war dein Impuls, das zu tun?
Ich hatte mir das schon länger mal so überlegt und seitdem ich umgezogen bin, in 3 Tagen genau einem Jahr, seitdem habe ich ja Linda nicht mehr. Linda ist zu weit weg. So lange fahre ich nicht für einen Haarschnitt. Und ich hatte keine Lust mehr, eine neue Linda zu suchen. Und deswegen hat unsere liebe Zuhörerin Anne angefangen, mir die Haare zu schneiden.
Ja.
Und das hat mal besser, mal schlechter geklappt, weil sie das natürlich nicht gelernt hat. Aber sie hat sehr viel Freude daran und sehr viel Spaß. Und ich war ihr extrem dankbar dafür, dass ich deswegen nicht irgendwo hingehen musste. Mir war es auch immer einigermaßen egal, ob es jetzt vielleicht irgendwo nicht ganz perfekt war und ich habe teilweise mit der Nagelschere noch nachgeschnitten. Aber es war okay. Aber
ich finde auch, ehrlich gesagt, das ist mir nie richtig aufgefallen. Ich finde, das hat Anne ziemlich gut hinbekommen.
Hat sie wirklich gut hinbekommen. Wirklich, wirklich. Und beim letzten Mal, was ungefähr 5-6 Wochen her ist, da hatte sie irgendwie kein Mojo. Ist so mein Eindruck, weil direkt danach war okay, aber als es dann ein bisschen länger wurde, habe ich die Haare gar nicht mehr irgendwie gebändigt bekommen. Und immer sah ich schräg aus und irgendwas war immer zu lang oder stand ab. Und da hatte ich dann keine Lust mehr drauf. Und dann habe ich einfach gedacht, ach, warum denn nicht jetzt?
Neustart, Reboot.
Genau, richtig. Reboot, habe währenddessen ein bisschen Hit Me Baby One More Time gesungen.
Ich finde, sie sind so erstaunlich wenig grau.
Meine Kopfhaare sind fast gar nicht grau.
Du hast in den letzten 2 Jahren einen unfassbar grauen Bart plötzlich bekommen.
Ja, 4 Jahren eher, aber ja.
Du hast mich heftig überholt, was das Altern der Haare angeht. Aber hätte man jetzt denken können, wenn du abrasierst, dass da unten auch schon einiges, aber es ist gar nicht grau.
Nee.
Meine Haare sind ein bisschen grau an der Seite. Ich krieg diese Schläfen, grauen Schläfen.
Ja, du bist aber auch ein dunklerer Haartyp als ich. Da passiert das, glaube ich, schneller.
Das kann sein, ja. Aber mein Bart ist noch recht dunkel. Aber das ändert sich auch. In 10 Jahren sitzen wir hier und sind beide weiß.
Und nehmen noch Podcasts auf?
Ja, denke schon.
In 10 Jahren? 2036?
Ja. Wenn Christian Ulm aus dem Knast wieder rauskommt.
Um sich öffentlich zu entschuldigen.
Genau, willkommen Christian, haben wir so schön dabei.
Aber ich möchte ganz kurz...
holographischen Podcast.
Ich möchte kurz die Gelegenheit nutzen, wo der Spotlight auf mir ist, um folgende Spezialinformationen einmal rauszugeben. Wenn das Jahr so läuft, wie ich mir das vorstelle und ich sag mal die nähere Vergangenheit, dann werde ich dieses Jahr mein 10-jähriges Jubiläum feiern können, wie lange Kotze nicht mehr meinen Mund verlassen hat.
Hm.
Dieses Jahr zur Weihnachtszeit, ist noch ein bisschen hin, aber dieses Jahr zur Weihnachtszeit.
Bei How I Met Your Mother?
Ja, speifrei seit 03 oder so. Aber ich finde meine Sache irgendwie beeindruckender. Außerdem klärt sich da irgendwann auf, dass das gar nicht stimmt bei Ted.
Du hast seit 10 Jahren nicht gekotzt.
Ja, also nicht mehr. Ich habe einmal, habe ich hier prominent von erzählt, beim HIIT-Training mir in den Mund gekotzt, zweimal vor Anstrengung. Das habe ich aber wieder runtergeschluckt. Deswegen hat mein Mund nicht mehr verlassen.
Okay, deswegen die Formulierung, ich verstehe.
Ja. Das war 2016 das letzte Mal der Fall.
Und du weißt genau, wann das letzte Mal war?
Es war der erste oder der zweite Weihnachtsfeiertag.
Warst du da verkatert?
Nee, ich bin abends noch losgegangen auf den Kiez und habe mich da mit verschiedenen Leuten getroffen und sehr viel getrunken. Und danach, bevor ich nach Hause gegangen bin, einen sehr schlechten Dürüm-Döner gegessen.
Oh ja. Und du hast auch nie eine Lebensmittelvergiftung, Magen-Darm-Infekt, nichts?
Nein. Das also mein letzter, ich hatte einmal Norovirus, aber da, warte mal kurz. Nee, doch, der Norovirus war 2010.
Naja. Ja. Sehr interessant. Also ich würde sagen, ich kotze auch sehr wenig. Viel weniger als früher, viel weniger als Kind und auch weniger als Jugendlicher.
Aber du hattest mal diese schlimme Grippe vom Jahr oder anderthalb.
Genau,
oder
das hatte ich und ich war auch dieses Jahr, letztes Jahr, ist schwierig jetzt, wir hatten gerade einen Jahreswechsel, hatte ich irgendwann nochmal eine Magen-Darm-Geschichte, wo ich auch nochmal ein, zwei Tage, das ging ja halt bei uns durch die ganze Familie, wo jeder einen Tag, ich glaube, es war zwischen Weihnachten und Neujahr sogar oder irgendwie sowas. Ja, das war bei mir das letzte Mal. Also es taucht immer noch mal auf und ich finde es erstaunlich, dass weder Alkohol noch auch Schwindel durch, keine Ahnung, lustig zu schnell gedreht, passiert auch selten, aber könnte ja sein.
Hä, ich bin doch Krankheit,
noch Lebensmittelvergiftung.
Ja, seit bei 10 Jahren. Und abgesehen vom Norovirus wüsste ich jetzt auch gar nicht, was mich außer Alkohol irgendwie in meiner erwachsenen Lebensspanne mal zum Kotzen gebracht hätte.
Normaler Magen-Darm-Virus?
Hab ich nicht. Also nie mit oben rum, wenn nur mit unten rum. Und Durchfall, auch das sehr selten. Also so richtig doll Durchfall hatte ich 2020 zuletzt, weiß ich auch noch. Da dachte ich, ob das vielleicht ein etwas ungewöhnlicheres Corona-Symptom sein könnte. Weil das so einfach aus dem Nichts kam und richtig doll. Also richtig, also das war einfach nur reines Wasser, aber aus dem Nichts. Und irgendwie nach einem Tag war auch wieder vorbei. Das kenne ich gar nicht, sowas.
Einmal die Schotten auf.
Jo, einmal durchgespült. Naja, jetzt wird es vielleicht unappetitlich. Aber naja, das wird Ende dieses Jahres sehr wahrscheinlich soweit sein, dass ich das 10-Jährige feiern kann.
Möchtest du deine Haare, um darauf nochmal zurückzukommen, jetzt einfach wieder weiter wachsen lassen, bis sie ungefähr die Länge haben, die du sonst auch immer so hattest?
Das war eigentlich meine Idee, aber ich sag mal, das Feedback in meinem näheren Umfeld ist derart gut.
Ja, dass, ja?
Ja, sehr gut.
Ich war ein bisschen zu erstaunt.
Nö, das muss ja nicht eingefallen. Das ist nicht mein Ziel. Aber ja, man muss wirklich sagen, also ganz ehrlich, ich habe jetzt keine sehr komplizierten Haare gehabt, aber das macht schon einen Unterschied im Aufwand. Man muss sich im Grunde
auf jeden Fall.
Also ich muss ja gar nichts mit meinen Haaren machen. Ich muss mir gar keine Gedanken darüber machen, wie sieht's aus, mit frisch geduschtem Kopf einen Helm aufzusetzen. Wie sehe ich dann aus, wenn ich bei der Arbeit ankomme? Es war immer so 50-50. 50-50, also 50% war okay, bis sogar gut. Und 50% war, ach du Scheiße, wie kriege ich das jetzt wieder hin? Spoiler, nie habe ich es hingekriegt. Ich musste es einfach akzeptieren und wusste das. Und das war mir, ich habe mich ganz unwohl gefühlt.
Also, genau. Ja, okay. Also ich finde es irgendwie interessant, weil es einfach überhaupt mal ein anderer Look ist. Du hast relativ, deine Frisur war relativ konstant die letzte Jahre. Mal ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer. Genau. War auch, aber es war also insgesamt schon ein sehr ähnlicher Look, den du durchgezogen hast. Und das ist schon irgendwie auch cool, mal so einem anderen Face gegenüber zu sitzen. Aber ich muss kritisch anmerken, wenn ich eine Assoziation habe, ich habe neulich so an Trucker und Holzfäller gedacht, es hat ein bisschen den Vibe von dem Reveal, dem Comeback Reveal von Stefan Raab. gut, da hat er noch diese Fatsuit, das ist jetzt nicht der Fall, aber als er diese ganz kurzen Haare und diesen Rauschebart hatte.
Ja.
Und den Vibe kriege ich so ein bisschen. Ich glaube, wegen des Verhältnisses Bart-Haarlänge.
Ich habe das Gefühl, dass das auch einfach in echt nochmal anders aussieht, als das, was du da auf dem Video gerade siehst.
Kann sein. Ich würde mich interessieren, wie es aussieht, wenn der Bart die Hälfte so kurz wäre.
Ja, das wird nicht passieren. Ich finde das gut. Hm.
Du schlägst das jetzt. Okay, na gut. Tim hat einen neuen Look. Das bringt der März in diesen Podcast.
Der Herbst bringt das in diesen Podcast, ja.
Der März.
Ich möchte Pause machen, sag ich jetzt einfach mal so.
Finde ich gut. Dann kann ich auch mal gucken, ob die Kinder schon schlafen.
Ja, das ist doch ein guter Plan. Bitte lasse deine Tonspur laufen.
Okay, mach ich.
Okay?
Sir.
Bis
gleich. Tschüss. Pause.
Pause Ende.
Wir sind zurück. Wir
klatschen?
Nein, wir müssen nicht klatschen. Wir sind zurück. Schöner Start. Sind die Kinder im Bett? Schlafen die?
Nee. Sie haben sich aber komplett bettfertig gemacht, aber sie waren noch nicht im Bett, aber jetzt sind sie im Bett. Jetzt dürfen sie noch ein bisschen quatschen vielleicht.
Okay, das hast du bestimmt im Griff während der Podcast-Aufnahme.
Ja, so ein Mentalisten wie ich, Uri Geller.
Ich muss dich erfreuen mit einer Information, die du vielleicht noch nicht hast. Weißt du, wie der Sohn von Bernd Björn Höcke heißt?
Nein.
Mit Vornamen?
Nein.
Du könntest 100.000 Mal raten und würdest nicht drauf kommen.
Wirklich, 100.000
Mal. Du wirst nicht drauf kommen. Oder hättest du geraten, dass der Sohn von Björn Höcke Landogar heißt? Landogar.
Nein, das hätte ich nicht in 100.000 Mal erraten. Oh. Landogar,
da, das,
mit R hinten?
Mit R hinten, ja. Da, das ist der erste Moment, spätestens, da hätte man den schon das erste Mal festnehmen können und nie wieder rauslassen. Ja. Wie wollen Sie Ihren Sohn nennen? Landogar, kommen Sie mal mit. Da ist die Zelle, tschüss. Wir müssen dich wegsperren. Ist
natürlich germanischen Ursprungs und bedeutet Kämpfer für die Heimat.
Das Nein.
kann doch nicht wahr sein.
Nein.
Ja. Björn, wusstest du, dass Björn Höcke einen zweiten Namen hat?
Nee, wie?
Uwe! Und wusstest du, wie Landogar Höcke aussieht?
Nee. Ah, doch, ist das nicht so ein Thor Steiner-Typ?
Ich weiß nicht, ob er das hier ist. Oh Gott, ey.
Landogar.
Björn Höcke ist so eine Forst, ey.
Ja. Ich meinst du, der ist tierlieb?
Ja, Höcke, er hat hier so Fotos auf Instagram, bei so einen heftigen Falken auf seinem anguckt, so ein richtig, mit so einem richtig deutschen Blick. Er sägt Bäume und er pflanzt hier einen Baum. Hier streichelt er irgendwie ein Pferd. Kann mir schon vorstellen, dass Tiere ihn nicht kalt lassen.
Deutsche Schäferhunde.
Ja, insgesamt kann ich mir schon vorstellen, dass er auch so einen niedlichen Welpen oder so schon was abgewinnen kann.
Aber, na gut, Landogar.
Landogar, der Kämpfer für die Heimat. Der hat sogar sein... Oh Gott, das ist ja so richtig generalstabsmäßig. Ist nicht einfach nur, was ist ein schöner Name, sondern auch da ist so eine Bedeutung hinter. Und Landogar ist ja schon ein paar Tage älter, also hat er ja schon damals... Ach Gott... Die sollen in so ein Erdloch gehen.
Was muss man...
Christoph. Ja, sag mal.
Was muss man denn für ein abgefahrener Freak sein, um sich diesen Namen für sein Kind rauszusuchen? Da wird er doch, einer alte Geschichtslehrer, der wird doch explizit so eine Bedeutung gesucht haben. Um seine verkackte Gesinnung am Namen seines Sohnes darzustellen, das ist doch psychopathisch, oder was?
Ja.
Boah, finde ich wirklich ganz, ganz eklig.
Ja, what else is new? Björn Uwe Höcke, was ist das? Also Mann, ey.
Na gut, pass auf. Ich hab ein heiteres Thema oder ein interessanteres Bitte. Thema. Das ist sehr viel unverfänglicher. Ich dachte, Landogar ist einfach witzig, aber durch diesen Kontext ist das irgendwie unschön geworden.
Von witzig zu eklig.
Ja, innerhalb von Sekunden. Heute ist der 19. März, ich sagte es bereits. Letztes Jahr am 22. März sind wir in diese Wohnung gezogen. Ich sagte es bereits. Und wir haben uns dafür eine neue Geschirrspülmaschine gekauft, die mit natürlich dem WLAN verbunden ist. Und da wird Feinstatistik geführt, automatisch in der App. Und jetzt möchte ich dich einmal bitten, rate mal, wie häufig, also ich werde jetzt einfach das, was auf jeden Fall bis in 3 Tagen noch dazukommt, draufrechnen. Wie oft haben wir die Geschirrspülmaschine angemacht?
Oh Mann, wir sind ein Zwei-Personen-Haushalt.
Ja.
Das muss ich ja einberechnen.
Der aber,
in einem Jahr.
Der aber mindestens 3-mal die Woche kocht mit Töpfen und Pfannen und so. Und wir tun Töpfen und Pfannen einfach in die Geschirrspülmaschine.
Also, Urlaub muss man auch noch rausrechnen. Ich sage...
Nee, es gab in dem Zeitraum keinen... Also in dem Zeitraum war immer jemand hier zu Hause.
Ja, okay. Ich sage trotzdem... ...148 Mal.
Gar nicht so schlecht. 174 Mal.
Ja. Ja. Ungefähr jeden zweiten Tag.
Ja, ich glaube, das kommt gut hin.
Das habe ich nämlich gedacht. Ich habe jeden zweiten Tag gemacht und dann habe ich noch ein bisschen was abgezogen. Für, ist mir doch mal einer von euch weg oder...
Wie gesagt, kommt nicht vor. Monatsdurchschnitt verbrauchte Literzahl. Hast du da auch ein Gefühl für?
Nee. Ich weiß nicht, wie viel Liter so eine Spülmaschine ist.
Im Monat, im Durchschnitt, in deren Zeitraum 70,4 Liter. Mhm. Das finde ich gar nicht so viel. Das ist ja auch weniger als eine volle Badewanne, oder was?
Ja, das ist okay.
Ja.
Stromverbrauch auch?
Ja.
Können wir nichts mit anfangen, haben wir keine Vergleiche.
Wollte ich gerade sagen. Also könnte ich sagen, aber kenne ich mich nicht genug aus.
Vielleicht unsere ZuhörerInnen. Vielleicht können die denken, wow, krass, danke für diese Information, wie viel Strom deine Spülmaschine verbraucht.
Also der Monatsdurchschnitt ist 7,1 Kilowattstunden.
Mhm. Mhm. Wir haben jetzt eine Wärmepumpe. Uidi, uidi, uidi.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
An Putins Zapfhahn. Ist gut, weil jetzt, wo Donald Trump endgültig die Welt anzündet, ist es schlecht, von Gas abhängig zu sein.
Ja, vor allem literally im Sinne von Gasfeldern, die er bombardiert.
Ja, genau.
Also das ist wirklich genau die richtige Wortwahl, die du da benutzt hast.
Ja. Und wir machen unsere Wärme jetzt selber.
Gut. Ihr habt auch das gehört, was Robert Habeck schon 2024 zu bedenken gegeben hat, als er, ich glaube, bei Karin Mioska mit Friedrich Merz zusammensaß und schon da den neuralgischen Punkt Straße von Hormus in den Mittelpunkt gestellt hat.
Ja.
Ja, ja, Glückwunsch. Finde ich gut. Glaube ich. Vielleicht ist es mir auch egal. Ich freue mich für dich. Also, dass du dich darüber freust.
Ich bin jetzt froh, Teil dessen, derjenigen zu sein, die etwas dafür tun, dass es vorangeht mit der Unabhängigkeit und dem Abkehr vom Verbrennen von fossiler Scheiße und so. Es macht Spaß.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Frisst wahnsinnig viel Strom.
Ja.
Also man braucht ungefähr so viel Strom, wie man sonst Geld für Gas ausgibt. Nicht ganz. Aber den erzeugen wir demnächst auch selber. Und außerdem ist das sowieso schon immer bei uns 100% super geiler, super Ökostrom von super sympathischen Menschen aus dem Schwarzwald.
Okay, wird man noch mit Handschlag begrüßt, wenn man da mal vorbeifährt?
Ja, da wird man mit Handschlag begrüßt, wenn man vorbeifährt. Wirklich.
Okay.
So sind die da drauf.
Ja, sehr gut. Ich habe noch ein Thema, was vielleicht wieder ein bisschen unschön ist. Darf ich? Es hat was mit Frauen zu tun. Eigentlich hätte man das auch thematisch so ein bisschen anknüpfen können an die Christian und Colleen Ulm-Fernandes-Geschichte.
Ich hab hier nichts zum... Hätte eigentlich auch mal Lust, noch mal irgendwo so auszulaufen und so genau ins Detail zu gehen über irgendwelche Nichtigkeiten. Aber ich habe gerade nichts, deswegen hau raus.
Okay.
Ich möchte damit eindeutig sagen, dass Frauen keine Nichtigkeiten sind. Das war eine Abgrenzung dazu, wie du gemerkt hast.
Ja, ja, ich habe es zu 100% verstanden. Du bist ein richtig guter Ally.
Danke!
Da
Das ist das, was ich sehe. Ich will im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen.
Genau.
Und mich trotzdem gut fühlen, dass ich die gute Sache unterstütze.
Ja.
Der Person, die viel zu selten im Mittelpunkt stehen.
Begleitmaterial zu dieser Thematik, hört doch alle mal den Song Bare Minimum von der wunderbaren Band Blond. Die Frauen hat nicht Nationalmannschaft, die Frauenfußballmannschaft des Clubs AS Rom. Der Männerclub hat eine große Historie, große italienische Topstars, gerade in den 90ern, haben bei diesem ehrwürdigen Verein gespielt und die haben auch eine Frauenabteilung. Und es gab neulich eine Charity-Aktion für Initiativen, die sich gegen häusliche Gewalt oder generell misogyne Straftaten einsetzt. Also für einen guten Zweck wurden Trikots benutzt, also getragene Originaltrikots aus besonderen Spielen versteigert für einen guten Zweck. Das machen die Männer auch schon seit ganz vielen Jahren. Da kommen natürlich bei den Männern ein bisschen mehr Geld zusammen insgesamt. Aber generell nichts Ungewöhnliches. Das, was anders ist bei der Frauenmannschaft, ist, dass sie nicht nur die Trikots versteigern, sondern auch die getragenen, dazu passenden Hosen, die bei den Männern nicht mitverkauft werden und die bei den Frauen eine exorbitant höhere Summe eingespielt haben bei den jeweiligen Auktionen als die Trikots dazu. Wie würdest du das erklären?
Ich möchte nicht das Offensichtliche aussprechen, aber ich kann es mir nicht erklären. Also ich hätte wirklich gedacht, die Leute, die da viel Geld für bezahlen, sind wirklich Fans der Mannschaft.
Könnte ja sein.
Weil aus anderen Motiven die Hosen zu kaufen und nicht die Trikots, kann dich nicht dazu bringen, mehr Geld auszugeben als für deine Leidenschaft für dieses Team. Das passt nicht zusammen. Ich habe aber auch noch nie verstanden, warum sowas wie Badewasser und warum das alles funktioniert und hohe Preise erzielt. Ich verstehe diese Menschen nicht, die das kaufen für viel Geld. Also die entscheiden, ich investiere jetzt in meinen super weirden Kink, weil am Ende ist es halt, also wie das aufgeladen wird sexuell, kann ich mir nicht zusammenreimen. Da geht meine Vorstellungskraft nicht hin.
Nee. Ich habe da auch große Probleme mit. Aber irgendwie wundert es einen auch nicht, oder? Also es ist ja nicht so, dass man davor sitzt und sich denkt, hä? Warum? Sondern man hat schon seine klaren Bilder im Kopf, die definitiv sexualisiert und objektivierend sind.
Aber ich komme da trotzdem nicht hinter.
Und erst habe ich gedacht, weil ich das so eingeleitet gelesen habe, mit irgendwie auch Kritik am Verein und ich dachte erst, hey, da kann auch der Verein nichts dafür, wenn das einfach Auktionen sind, bis ich dann die Information hatte, bei den Männern werden die Hosen nicht mit versteigert, sondern nur, oder
ja,
nicht
einzeln versteigert. Die haben einfach überlegt, wo ist die größte Rendite zu holen und bei Männerhosen hätten sie wahrscheinlich einfach nicht so viel Erfolg gehabt. Nee,
das glaube ich nämlich auch. Und das sagt doch auch ganz viel aus über die Rolle der Frau in der Gesellschaft.
Weil ich mir schon denken könnte, wenn sie die Männerhosen versteigert hätten, hätten sie sicherlich nicht so viel angenommen, aber sie hätten sicherlich etwas eingenommen.
Ja.
Und wenn sie die Hosen von den Trikots sowieso trennen, frage ich mich, haben sie die Hosen dann weggetan? Oder, nee, wahrscheinlich nicht. Die werden wahrscheinlich weiter benutzt und die Trikots nur nachproduziert. Aber auch die Hosen wären für mehr Geld weggegangen, als neue Hosen gekostet hätten.
Definitiv.
Vielleicht sollten sie da mal drüber nachdenken und sagen, wir nehmen immerhin die paar Peanuts auch noch mit.
Genau, ja, das machen die aus der Kritik. Eine Geschäftsidee, um noch mehr Geld zu verdienen.
Genau. ich habe neulich eine auch dazu passende, aber sehr viel heiterere Geschichte gehört von einer gemeinsamen Freundin von uns beiden aus einem Unternehmen, in dem ein Kickerturnier veranstaltet wurde im ganzen Unternehmen. Es ging über richtig längere Zeit, über mehrere Wochen und Monate und dann gab es heiße Duelle und so weiter und so fort und am Ende sollte ein Pokal vergeben werden. Dann wurde jemand beauftragt, diesen Pokal zu besorgen oder die Auszeichnung und das gravieren zu lassen oder was auch immer.
Das klingt wie eine Storyline einer Folge The Office.
Ja, absolut. Ganz, ganz toll. Du hast völlig recht. Und dann hat diese Dann hat aber irgendwie einer der Chefs oder irgendjemand hat dann noch diesen Typen, der das machen sollte, beauftragt, dass er auf jeden Fall auch noch eine Trophäe für das beste Frauenteam organisieren soll.
Wer hat das gesagt? Wessen Idee war das?
Der Chef oder ein Chef oder irgendjemand, der da was zu sagen hatte. Okay. Und der Typ, der das machen sollte, hat sich damit ganz furchtbar unwohl gefühlt und wollte das nicht. Es war ihm furchtbar unangenehm. Und dann musste er das aber irgendwie trotzdem machen. Und dann kam am Ende raus, dass es nur ein Frauenteam
gab. Oh Gott.
Und die haben dann am Ende, und er hat gesagt, er weigert sich, das zu überreichen. Er bestellt das, aber er macht nicht mit. Es ist ihm so schrecklich unangenehm. Ja. Und das ist aber mal so richtig das Gegenteil von gut. Ja, ähnliche Richtung, aber sehr viel heiterer, habe ich ja gesagt.
Du hast deinen Worten Taten folgen lassen, anders als Gil.
Ja, der alte, wie haben wir ihn genannt?
Motherfucker.
Ja, passend, weiß ich nicht.
Ich finde es auch passend.
Nicht sehr passend. Ja?
Ich hatte neulich, doch. Ich hatte, also nein, weiß ich nicht, was er mit seiner Mutter tut, aber...
Nicht im Literal, aber so ist das ja auch im Englischen.
So ist es nicht gemeint, genau.
So wird es nicht benutzt.
Ich hatte neulich den Gedanken, mögliches Thema zum quatschig mal reinbohren. Es muss Menschen geben, die den Job haben oder mindestens hatten, so richtig nervige Sounds für Sirene und Alarme zu designen. Also irgendwo muss ja mal die Notwendigkeit gesehen worden sein, oh, wir machen eine Alarmanlage oder wir brauchen einen Sound für einen Martinshorn.
Ja,
genau. Und dann haben sich da Leute hingesetzt und haben da rumdesignt und rum, kann man sagen, komponiert. Ich weiß nicht, was der richtige Begriff ist.
Aber ich glaube, experimentiert wird auf jeden Fall. Also ich glaube, die haben verschiedene Sachen ausprobiert, mit Frequenzen gespielt, die man nicht ignorieren kann. Und da waren sie erfolgreich und dann haben sie einfach Tests reingemacht.
Ja.
Und dann haben sie geguckt, wie schnell reagieren die Menschen auf diesen Sound. Und die haben einfach auf nichts anderes geachtet, außer auf die Reaktionsgeschwindigkeit. Und das ist das Ergebnis.
Aber es gibt ja verschiedene.
Es gibt wii, 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 wii.
Ja. Oder
Ja, richtig. Das ist eher so ein Alarmanlagen-Ding.
Ja, aber auch das muss ja designt worden sein. Ich meine, ich mache
es ganz lange, was von unten hochkommt und so immer mehr weiter anschwillt und du denkst, jetzt müsste es aufhören, aber es geht auch weiter.
Ja, und zwischendurch nochmal so ein und dann geht's weiter. Also, ach ja, weiß ich nicht. Finde ich interessant.
Wenn also, was mich wirklich interessieren würde, die haben ja verschiedene Zwecke. Also, es gibt ja sozusagen dieses Fliegeralarm-Ding, dieses wirklich Notfall, was über weite Strecken tragen muss, was sozusagen die ganze Bevölkerung hören muss. Es gibt dieses im Straßenverkehr, Achtung, jetzt kurz mal schnell aufgepasst. Es gibt Warnsignale, es gibt wie heißt das?
Rauchmelder.
Rauchmelder-Dinger oder Batterie oder sowas. Sehr unterschiedliche Funktionen. Sehr unterschiedliche Effekte. Ja.
Naja, man könnte sagen, die Funktion ist eigentlich immer, auf deine Aufmerksamkeit zu erregen.
Genau.
Und auf etwas Bestimmtes auch, zu lenken.
Das kann aber auch schrecklich schief gehen, wie zum Beispiel in der bekannten Videospielreihe The Legend of Zelda. Wenn man nur noch wenig Lebensenergie hat, dann wird einfach dauerhaft eingespielt.
Ist das nicht?
Das ist bei Ocarina of Time, aber in den älteren ist es so ein einzelner Ton,
okay,
glaube ich.
Okay.
Auf jeden Fall ist es immer scheiße.
Ja.
Es nervt immer furchtbar.
Und man stumpft auch ab.
Genau, und wenn es nämlich zu häufig passiert, und jetzt darauf wollte ich sozusagen hinaus, auch in Übertragung auf relevantere Dinge als ein Videospiel, stumpft man ab und dann ist es nur noch unangenehm und man hört gar nicht mehr hin oder man reagiert auch gar nicht mehr so wirklich drauf. Ja.
Ja, hättest du den Job gern gehabt?
Nee, ich glaube, ich habe nicht das nötige Skillset, um diesen Job erfolgreich zu absolvieren. Aber ich finde es einen interessanten Job.
Ja, aber
ich glaube aber tatsächlich, dass die wirklich, die gehen nur auf, ja, der ist sehr endlich, wir gehen an einen Auftrag. Und jetzt ist vorbei.
Also wenn du und ich uns jetzt selbstständig machen würden mit einer Alarmanlagenfirma, dann würden wir uns ja irgendwann die Frage stellen, wie soll unsere Alarmanlage denn klingen?
Das stimmt.
Und dann
würden wir uns an so jemand wenden.
Kann man sie beauftragen. Oder vielleicht gibt es auch eine Datenbank, eine Bibliothek, aus der man wählen kann.
Ich frage mich eher, ist das so eine Sache, gibt es irgendwann Momente, wo so eine Behörde oder so eine Einrichtung, so eine Organisation das mal reevaluiert und sagt, ey, wir haben jetzt hier die Hamburger Polizei, die hat einfach seit 120 Jahren dieselbe Sirene.
Ich glaube, das sehen sie eher als Vorteil.
Ja, glaube ich auch. Das muss man sich nämlich gut überlegen, ob man sowas ändert. Aber ja, man kann es ja auch behutsam. Das ist ja so mit Produktdesign. Wenn jetzt der Snickers sein Design ändert, der muss ja wiedererkennbar sein im Regal. Aber die wollen ihn auch modernisieren im Laufe der Zeit. Und dann gibt es immer diese behutsamen Logo- und Designanpassungen. Mhm.
Mhm. Schrittweise.
Und ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht auch einfach sagen, inzwischen haben die auch einfach viel bessere Technik. Die können einfach viel klarere oder vielleicht auch warnendere Sounds abgeben. Vielleicht
noch warnender als so ein Martinshorn vom Peterwagen.
Ja, ist schon ganz schön. Also ich habe wirklich, ich zucke immer zusammen, ich habe richtig Angst, wenn einer mir vorbeifährt, dass in dem Moment, wo er neben mir ist, angeht.
Ja.
Weil ich das so unangenehm finde.
Ja, verstehe ich zu 100%, aber das hat sich ein bisschen gelegt, als ich verstanden habe, in welchen Situationen sie das anmachen. Mhm. Halt immer Richtung oder Ampel.
Zum Beispiel, ja. Auch aber gar Grün. Nicht nur bei Roten, auch in der Grünen, ja, das stimmt. An Kreuzungen also.
Ja, aber wenn es eine lange Gerade ist, dann kann man eigentlich relativ safe sein, dass sie es nicht anmachen. Also, außer es ist super viel los auf der Straße, also das muss man auch im Blick haben.
Aber ich glaube, es gibt ja manchmal so Abwägungen. Ich kenne das ja auch von meinem Job, dann gibt es so Entscheidungsprozesse und dann wird gesagt, wir haben hier einen Vorschlag, das sind die Vorteile, das sind die Nachteile, das ist bei einem anderen, dann legt man das so übereinander und dann gibt es einen Abwägungsprozess. Und ich glaube, bei diesen Sachen sind alle anderen Faktoren außer der Warnfaktor nichtig.
Richtig, ganz genau. Und deswegen gibt es keine Notwendigkeit, was zu ändern, sonst hätte Ronald Chill es bestimmt gemacht.
Ich vermute auch, dass er da sich reingekniet hätte.
Und außerdem könnte ich mir vorstellen, wenn man jetzt sich entscheiden würde, okay, wir rüsten auf, man kann ja jetzt nicht parallel zwei unterschiedliche Polizei-Martins-Horntöne rumfahren lassen. Das heißt, alle existierenden Autos müssen umgerüstet werden. Das muss richtig teuer sein.
Ja, aber vielleicht machen sie das sowieso, dass sie sagen, wir haben jetzt eine neue Anlage, wir haben das digitalisiert, wir haben irgendwie jetzt einen neuen Lautsprechertyp, das wird sowieso überholt und bei der Gelegenheit ändern wir auch mal den Sound. Ich finde es aber lustig, also es ist halt immer so pragmatisch bei diesen Sachen. Am Ende wird immer die Klügste, man will ja auch nichts unnötig machen, nichts zu Teures machen, nichts, was irgendwie Nachteile hat. Und dann gibt es immer so einen, der vernünftige Kompromiss gewinnt. Aber ich finde es schön, sich eine Welt vorzustellen, in denen die Polizeiwagen richtig, richtig laut sind, aber irgendwie wie so lustige Clowns-Autos oder Eiswagen oder irgendeine coole Melodie machen oder irgendwie, das ist anders. Ich stelle mir manchmal vor, wie wäre es, wenn der Himmel immer pink statt blau wäre oder die Bäume nicht grüne Blätter, sondern also wenn man so ein komplett anderer. Und ich finde so Alarmsirenen, die lustige Geräusche machen.
Würde genauso gut funktionieren.
Und dann auch am Ende so ein und dann geht es wieder von vorne los.
Und dann stelle man sich vor, so eine Szene wie bei O.J. Simpson mit so einer Straßenverfolgung und irgendwie sind tote Menschen involviert und die Polizei die ganze Zeit mit ich weiß nicht.
Ja, das vielleicht bringt das auch die Gangster dazu, ein bisschen lockerer zu werden und zu sagen, ach komm.
Okay.
Wir müssen das jetzt auch nicht durchziehen.
Man muss es mal probieren vielleicht.
Und der Typ, der das macht weltweit, der eine Mensch, der all diese Sounds macht, das ist ja, wir haben ja schon mal über den Sound meiner Waschmaschine gesprochen, glaube ich.
Ja, dieser unglaublich
da
lange
durfte er,
Song.
Da durfte er sich dann mal austoben. Ja. Also ich will nicht schon wieder nur ein sondern ich will mal eine richtige Melodie machen. Mein Opus Magnum. Und dann haben sie ihn einfach.
Das ist ja eigentlich die klügere Variante von U2 schenkt jedem iTunes-Nutzer das Album und alle laden es automatisch runter, auch wenn man es nicht will.
Ja, warum machen die das?
Kennst du diese Geschichte nicht? Dafür werden die heute im Internet noch gehasst. Das war so ein Marketing-Gag vor, was weiß ich, 20 Jahren, 15 Jahren. Da wird sich heute noch drüber lustig gemacht, dass der U2 einfach jedem sein Album aufgezwungen hat. Als wäre Bono persönlich zu jedem Menschen, der iTunes nutzt, nach Hause gekommen und hätte ihm die CD in die Hand gedrückt.
Wie so ein Sternsinger.
Ja, genau. Und dann noch die CD so in die Wohnung geschmissen und ab zur nächsten.
Ja, wie sauer Bier.
Also du hast auf jeden Fall einen krassen Verbreitungsgrad, wenn du für so ein erfolgreiches Waschmaschinenmodell, ich könnte mir schon vorstellen, dass eigentlich alle Waschmaschinenmodelle irgendwie erfolgreich sind, weil sonst würde es keinen Sinn machen, dass es immer wieder neue gibt.
Ja.
Und also, dann hören alle deinen geilen Song, dein Opus Magnum, Magnus Opum, Opus Magnum. Opus Magnum?
Opus Magnum.
Opus Magnum. Ja. Naja.
Aber diese Melodie, das ist so ein Beispiel, wo ich meine, da haben sie halt mal bei der Waschmaschine, das finde ich, so soll das eigentlich häufiger sein, dass man nicht nur den pragmatisch vernünftigen Weg wählt, sondern dass da einfach mal jemand sitzt, der vielleicht ein bisschen Humor hat oder einfach mal ein bisschen mehr Freiheit zulässt. So viele Leute arbeiten an diesen Dingen und so viele Leute sind vielleicht eigentlich kreative Menschen, die dann aber, um Geld zu verdienen, dann halt sowas machen. Und dass man denen sagt, okay,
du jetzt darfst, machen wir ein bisschen aber, Quatsch. Du darfst aber nicht vergessen, dass du halt ein empfängliches Publikum dafür wärst.
Aber da riecht jetzt kein Schaden an. Das ist ja das, was ich meine. Gib den Leuten das, wo es keinen Schaden anrichtet. Ich glaube nicht, dass irgendjemand diese Waschmaschine deswegen nicht kauft oder sich wirklich darüber ärgert. Das ist irgendwie eine unnötig lange Melodie, die niemandem schadet. Und das ist was Wunderschönes.
Also ich sag mal, wenn ich hier irgendwie zur Schlafenszeit eine Waschmaschine anmachen würde und dann wird sie die ganze Zeit da so eine komische Melodie spielen und ich wach davon auf, würde ich das schon blöd finden. Andererseits, meine macht piep, 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 piep. Davon würde ich wahrscheinlich auch aufwachen.
Ich glaube eher als von so einer netten, säuselnden Melodie, die so ein bisschen im Hintergrund dödelt. Naja.
Naja.
Also, ich fände es schön, wenn es ein bisschen mehr Raum für Quatsch gibt in diesen beinharten, kalten Dingen. Ein bisschen mehr menschlich. Das ist menschlich einfach. Das ist wenig roboterhaft.
Ja, ich verstehe es. Ich verstehe es. Und es gibt ja die Beispiele, ganz offensichtlich. Also das eine Beispiel.
Das eine
Beispiel. Aber daran halten wir uns fest. Benni, ich glaube, wir haben die Zeit erfolgreich rumgebracht. Auf gute Art. Nicht so endlich haben wir es geschafft mäßig, sondern die
Stunde. Ich glaube, wir sind unter einer Stunde noch.
Nee, über.
Nee, ich glaub,
auf jeden Fall über.
Eine Stunde, 10 Minuten Aufnahme und wir hatten, glaube ich, mehr als 10 Minuten Pause. Aber macht
nichts. Als wir in die Pause gegangen sind, waren wir bei, ich glaube, so 34 Minuten oder so. Und unser Call, den du ja neu gestartet hast, weil du ihn versehentlich in der Pause beendet hast, geht jetzt seit fast 36 Minuten. Also sind wir auf jeden Fall über die Stunde rüber.
Aber den Call habe ich ja direkt gemacht, vor und auch am Anfang der Pause.
Ja. Ach so. Ja.
Ja, da ist nämlich noch ein ganzes Stück Pause mit drin.
Du hast
aber recht. Aber macht nichts. Ich meine, jetzt haben wir vielleicht die Stunde über dieses Quatschen darüber, ob wir eine Stunde haben oder nicht, erreicht.
Am Ende rettet uns immer die Metaebene. Ich kann aber noch ganz zum Schluss etwas sagen, was dich freuen wird. Du kannst auch gleich noch zum Schluss was sagen.
Ich will auch noch was zum Schluss sagen.
Darfst du sehr gerne. Aber ich möchte sagen, dass ich von jetzt, glaube ich, schon, von zwei Personen schon sehr positive Rückmeldungen bekommen habe bezüglich unserer letzten Folge. Alles über Mut. und zwar, weil wir ja insbesondere in der zweiten Hälfte auf unkonkrete, allgemeingültige Art sehr, sehr deep getalkt haben.
Das stimmt.
Und ich weiß auf jeden Fall, dass das in anderen Menschen auch Gedankenprozesse ausgelöst hat.
Oh, das freut mich sehr.
Reflexion verursacht hat. Genau das habe ich rückgemeldet bekommen und das fand ich viel schöner noch als dieses, ich habe deine Podcast-Folge gehört, fand ich witzig.
Ja.
Darüber freue ich mich auch, nicht falsch verstehen.
Also ich musste anhalten, weil ich sogar gejapst habe vor Lachen, auch schön. Aber das gefällt mir auch noch besser. Das freut mich wirklich ganz doll. Ich habe mir nämlich noch währenddessen gedacht, ist das vielleicht zu wenig konkret um? Und du hast gesagt, nein, du kannst dir vorstellen, dass man, du hast im Grunde genau das gesagt, was jetzt passiert ist.
Genau. Und das ist jetzt passiert. Ich kenne einfach Menschen.
Du kennst Menschen. Das ist viel besser als Nostradamus sein. Du hast keine übernatürlichen Fähigkeiten, du hast einfach eine gute Menschenkenntnis.
Nostradamus hatte auch keine übernatürliche, er war doch kein Avenger.
Doch, natürlich war der ein Avenger.
Ja?
Der erste und einzige.
Ich wollte gerade fragen, gab es in der Menschheitsgeschichte noch mehr Avenger?
Noch nicht.
Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie Isaac Newton auch einer war. So super klug.
Und aus der heutigen Zeit?
Bis vor kurzem hätte ich gesagt Christian Ulm. Der hat nämlich die Fremdscham besiegt. Oh, ich habe vorhin gar nicht gesagt, wie geht's denn Fariyadim damit?
Oh, oh ja,
der arme
Kerl. Das ist auch eine sehr gute Frage, der arme Kerl. Ich wollte noch zum Schluss sagen, das passt ganz gut zu dem, was du gesagt hast, nämlich das Lob für die letzte Folge. Ich begrüße das sehr. Ich finde auch, dass uns das, also wir haben ja das, was du eingangs gesagt hast, unser Treffen neulich, wie hast du gesagt, Quality-Time-Treffen,
ja,
ohne Aufnahme.
Ja.
Das hat ja die Konkretisierung des Abstrakten geleistet.
Korrekt.
Aber das war nicht für eure Öhrchen, sondern nur für unsere. Aber ich habe gerade das Bedürfnis gehabt, mal wieder eine Folge zu machen, wo ich ein bisschen von der Kette gelassen werde, was so tief reingehen in Nichtigkeiten angeht. Wo ich einfach mal richtig ausführlich wirklich alles, was ich sagen kann, über eine sehr spezifische Alltagssache.
Drechsler.
Ein bisschen, was? Häcksler?
Häcksler, ja genau, nicht Drechsler. Ich habe Drechsler gesagt, Häcksler.
Stimmt, eigentlich wollten wir heute über Häcksler reden, haben wir nicht gemacht. Das kommt vielleicht dann auch noch. Ja. Haben wir nicht schon mal über mein Nusssorten-Ranking zum Beispiel gesprochen? So eine Sache, wo ich so richtig lange über sowas reden kann, in großer Detailfülle und mich so richtig in Rage bringen kann.
Okay, vielleicht
das musst
finden
du dann
wir,
mal wieder aushalten.
Vielleicht finden wir auch ein Thema, wo wir das beide können.
Ja, das fände ich noch schöner.
Ja, dann haben wir jetzt beide eine kleine Hausaufgabe zum nächsten Mal. Nichtigkeitsthemen sammeln, über die wir beide uns lange austauschen können.
Gar keine Schwierigkeit, du kannst irgendwas sagen.
Supermärkte.
Ja, okay, das haben wir schon relativ gut.
Und ist auch wirklich keine Nichtigkeit. Dafür passieren da zu viele
auch
krasse
das,
Dinge.
Auch das, sorry. Gut, jetzt fransen wir aus. Das wollte ich eigentlich nur noch gesagt haben. Ich freue mich sehr über euer Feedback. Vielen Dank dafür. Das ist sehr schön. Und ja, hoffentlich war diese Folge auch okay.
Ja, das wird sich alles erst in der Zukunft entscheiden. Aber wolltest du nicht noch irgendwas Eigenes sagen? Oder war das das mit den Nichtigkeiten?
Das war das. Ich hatte das Gefühl, dass ich ein bisschen zu mir wieder ein bisschen mehr von der Kette gelassen werden muss, was so ich komme ins Labern angeht.
Aber das müssen wir zeitlich gut einplanen, weil das, ich weiß nicht, hast du unsere letzte Folge selber schon gehört?
Nein.
Ich habe es ja, auch da musste ich sagen, habe ich einfach recht gehabt, gecallt in dem Moment, dass du da nachdem wir so geil deep waren und das auf so einer humoristischen High-Note geendet ist, nämlich mein Pieper McPiepenstein-Porträt, was ich vorgelesen habe, dann noch meintest, über diese scheiß Fanta-Sorten reden zu wollen.
Wir kommen doch jetzt nicht schon wieder damit. Ich habe letztes Mal bin ich schon zu Kreuze gekommen, habe den Staub geworfen.
Ich will daraus lernen für die Zukunft. Wir können sowas ja machen, aber früher in der Folge und nicht
das
so
muss
spät.
Das funktionieren. Du musst dann ein guter Sparringspartner sein und nicht einfach nur mich völlig auflaufen lassen. Und ich muss Themen suchen, über die es auch wirklich was zu sagen gibt. Und das war einfach ein Fehlgriff.
Ich muss dich aber auch offen kritisieren dürfen.
Hast du ja schon. Es ist vorbei, der Kritikteil. Jetzt gucken wir nach vorne in die Zukunft. Das war kein Beispiel für sowas, was ich will. Das war ein seltener Fehlgriff, für den ich mich bereits entschuldigt habe. Ich werde es nicht noch erneut tun.
Ja, deine
öffentlich
Misconception in deinem Kopf ist, dass du denkst, ich rede ausschließlich nur über die letzte Folge, aber ich rede auch ein bisschen über diese Folge.
Jetzt wird's schmerzhaft langsam. Jetzt müssen wir das hier beenden.
Genau, wir heute enden wir auf einer Pain Note.
Ich habe doch gar keine Themen heute angesprochen, außer Christian Ulm.
Okay, dann belassen wir es.
Willst du jetzt Christian Holm mit den Asien-Limos vergleichen?
Nein, möchte ich nicht. Niemand möchte das. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielleicht, wenn ich dran denke, gibt es ein Foto von meinem neuen Look als Werbebild für diese Folge.
Bitte. Nimm doch einfach das Bild von Stefan Raab.
Jetzt musst du zurückschießen, ne?
Ja, das war völlig.
Das ist interessant. Vorhin stellen wir noch fest, ich habe noch nie irgendwas gemacht, was nur die Funktion hatte, dass du dich schlecht fühlst.
Ich wollte eigentlich nur wie immer was aufgreifen aus der Folge, was wir hatten. Und es war.
Ja, so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja. mit einer Pfui-Kelle weggeschossen. Okay, bis zum nächsten Mal. Die Pfui-Kelle, weißt du? Die Pfui-Kelle von TV Total früher.
Ah, Pfui.
Pfui und dann irgendwann extra Pfui Gold oder was?
Ich dachte, das ist so ein umgangssprachlicher Ausdruck für so einen Handfeger und Schaufel oder sowas.
Nee.
Pfui-Kelle.
Die Pfui-Kelle.
Irgendwas, womit man ekligen Kram auffegt, dachte ich vielleicht.
Die eindeutig zu 100% mit Stefan Raab verbundene Pfui-Kelle. Von der rede ich. Ich hab dich sehr lieb. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl.